Die erste Gemeinde. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete.
Der bekannte Schauspieler und zweifache Oscar-Preisträger Denzel Washington, er hatte die Ehrendoktorwürde verliehen bekommen von der Universität New Orleans. Und dann bei der Dankesrede vor der versammelten Studentenschaft und den Dozenten begann er folgendermaßen. Point number one, put God first. Der erste Punkt meiner Rede, sagte er, setze Gott an die erste Stelle. Put God first in everything you do. Setze Gott an die erste Stelle in allem, was du tust. God first. Das ist der Leitsatz, wo ich hoffe, dass du den mitnimmst heute aus diesem Gottesdienst. God first. Gott zuerst. Der erste Punkt, mein erster Punkt, America first. America first. Ich denke, ihr wisst, von wem das kommt. Werden wir gleich auch noch etwas zu hören. Wer glaubt eigentlich, dass wir Menschen Gemeinschaft brauchen? Gibt es Menschen unter uns, die das glauben? Ich habe immer noch einen Oberton drin, wir können das noch ein bisschen runternehmen. Also, gibt es Menschen, die glauben, wir brauchen Gemeinschaft füreinander? Ja, wir glauben das. Der Neurobiologe, also Gehirnforscher, Professor Dr. Gerald Hüther, ich habe ein Bild mitgebracht, er sagt, das Gehirn lernt immer. Das Gehirn lernt immer. Und es lernt am besten, wenn es in der Welt, in die es hineingestellt ist, in der Gemeinschaft, in die es hineingestellt ist, Probleme lösen muss. Seine Folgerung, das Gehirn ist also nicht so sehr ein Organ zum Auswendiglernen von Sachverhalten, sondern zum Lösen von Problemen. Und da das immer in der Interaktion geschieht, da das, was wir lernen, wir ganz oft von anderen Menschen beziehen, oder es dazu dient, dass die Gemeinschaft mit den anderen Menschen gelingt, sagt er, ist unser Gehirn nicht in erster Linie ein Denk, sondern ein Sozialorgan. Und dann führt er weiter aus, und ich habe das mal mitgebracht, damit man mitlesen kann. Diejenige Hirnregion, in der all diese komplexen, nutzungsabhängigen neuronalen Verschaltungen letztendlich zusammenlaufen, ist eine Region, die sich beim Menschen zuletzt und am langsamsten entwickelt. Anatomisch heißt sie Frontal- oder Stirnlappen. Jetzt kommt dieser Text. Ohne Frontalhirn kann man keine zukunftsorientierten Handlungskonzepte und inneren Orientierungen entwickeln. Kann man nichts planen? Kann man die Folge von Handlungen nicht abschätzen? Kann man sich nicht in andere Menschen hineinversetzen und ihre Gefühle teilen und auch kein Verantwortungsgefühl empfinden? Unser Frontalhirn ist die Hirnregion, in der wir uns am deutlichsten von allen Tieren unterscheiden. Also bis in unsere Konstruktion hinein sind wir Gemeinschaftsmenschen, sind wir Gemeinschaftswesen. Und trotzdem, wer hat denn schon einmal erlebt, dass Gemeinschaft schwierig ist? Gibt es auch ein, zwei unter uns, ja. Habe ich mir schon gedacht. Genau. America first. Das war ja das Schlagwort der Antrittsrede 2017 von Donald Trump. Und America first heißt ja dann eigentlich, also der Amerikaner zuerst. Und wohl dem, der dann Amerikaner ist. Wenn ich dann Amerikaner bin, dann heißt das ja nichts anderes wie ich zuerst. Ich zuerst. Vielleicht sagst du, okay, Amerika, weit weg. Aber ich habe den Eindruck, dass dieses Denken mittlerweile auch in Europa angekommen ist und dass der europäische Gedanke immer mehr zerfällt, auch zugunsten eines nationalstaatlichen Denkens. Letzte Woche Samstag, großer Artikel in der AP. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wir hatten einen Traum. Wir hatten einen Traum. 50 Jahre ist es her, dass der erste Mensch auf dem Mond landete. Und dann beschreibt dieser Artikel die Auswirkungen davon, dass plötzlich wir eine Außensicht von unserer Welt bekamen. Das erste Foto unserer Erde von außen betrachtet. Das war im Juni 1969. Und schon 1970 gründeten die USA ihre Umweltorganisation. Aufgrund dieses Fotos. Dass die Menschen plötzlich merken, von außen betrachtet, wirkt das so klein in dieser Riesenschwärze drumherum und so zerbrechlich. 1970 kam der erste brauchbare Katalysator in den USA auf den Markt. 1971 wurde auch aufgrund dieses Bildes, weil was fällt auf, wenn man so ein Bild sieht? Es gibt doch gar keine Grenzen. Und 1971 wurde eine Organisation ins Leben gerufen, die es bis heute gibt, die heißt Ärzte ohne Grenzen. Hat zu tun mit diesem Bild. Zu begreifen, wir alle sind zusammen eins auf diesem doch von außen betrachtet zerbrechlichen Planeten. Das große Ganze sehen. Ich hänge das mal hier hin. Wir hatten einen Traum. Wir hatten einen Traum. Und man hat den Eindruck, wenn man im Moment hineinschaut, auch jetzt wieder bei den Tönen der Europawahl, es ist der Glaube an das große Ganze verloren gegangen. Es ist die Sicht verloren gegangen, wenn wir zusammenstehen, dann ist das ein Gewinn für alle. Es ist der Wert von Völkerverständigung eher verloren gegangen. Es ist das Verständnis, dass die komplexen Herausforderungen, von denen wir stehen, doch ohnehin nur in Gemeinschaft gelöst werden können. Dieses Denken, tja, ist dir das immer noch zu weit weg? USA, Europa. Letzte Woche waren, glaube ich, 2 oder 3 Berichte in der Zeitung, dass wiederholt ein Polizeieinsatz nötig war. Wisst ihr wo? In Freibädern. Ja. Da mussten riesige Polizeiaufgebote hingekarrt werden. Warum? Es mussten hunderte Badegäste auseinandergebracht werden und dann wurde das Bad anschließend geschlossen. Denn Auslöser waren bei dem einen Fall zum Beispiel rangelnde Jugendlichen, die sich dann absichtlich in sitzende Familien schubsten. Und dann eskalierte das, seltsamerweise. Ein anderes Mal haben sich an der Pommes-Ausgabestelle der Streit darüber entzündet, wer denn jetzt dran ist. Und die Leute haben angefangen, sich zu prügeln. Und die Bademeister waren überfordert und mussten die Polizei rufen. Das ist in unserem Land. Ich zuerst. Ich zuerst. Und je stärker ich dann auf mich selbst bezogen bin, je stärker wird auch die Angst, ich könnte zu kurz kommen. Ich könnte zu kurz kommen, ich zuerst. Die Pauline Luft steht übrigens hier vorne, weil sie dachte, sie müsste jetzt schon was malen. Aber das kommt erst bei Punkt 2, Pauline. Du darfst dich gern noch ein Momentchen setzen, aber du bist gleich dran, keine Sorge. Ich hatte Pauline gefragt, damit ihr das auch lesen könnt, was hier vorne entsteht, weil wenn ich das mache, dann muss man Arzt sein, um das lesen zu können. Je stärker ich auf mich selbst bezogen bin, je stärker ist natürlich auch die Angst, dass ich zu kurz kommen kann. Ich verlasse mich nur auf mich. Ich vertraue nur mir selbst. Ich gebe mich nicht hin. Wer hat schon einmal erlebt, dass Gemeinschaft schwierig ist? Das war eine Eingangsfrage. Und trotzdem bleibt es ja, dass wir Gemeinschaft brauchen. So sind wir geschaffen. Und dann stellt sich die Frage ja ganz automatisch, ja, wie kann Gemeinschaft gelingen? Und diese Fragestellung, die ist uralt. Und wenn wir dann reinschauen in den Bibeltext von heute, dann entdecken wir die Gemeinschaft, die Gemeinde, die erste Gemeinde Jesu und können uns fragen, ja, wie haben die das denn gelebt? Wie ist es ihnen gelungen? Der zweite Punkt, Schlüsselworte der ersten Gemeinde. Diese erste Gemeinde hatte ein Problem, ein schönes Problem wohlgemerkt, aber ein Problem, nämlich sie wuchsen. Und immer wenn eine Gemeinschaft wächst, gibt das eine Herausforderung. Ja, das können wir schon an der kleinsten Zelle von Gemeinschaft entdecken, einem Ehepaar. Sobald daraus eine Familie wird und das erste Kind kommt, da wird alles neu sortiert. Das ist eine Herausforderung. Und wenn aus den dreien vier werden, dann sortiert sich wieder alles. Und das ist eine Herausforderung. Wir hatten letzte Woche Taufe. Lara Tomaskowitz hat sich taufen lassen. In Jerusalem haben sie auch getauft. In der ersten Gemeinde. Und ich habe den Vers nochmal mitgebracht, einen Vers vor unserem Bibeltext. Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. Also nicht nur, dass man einen guten Neoprenanzug braucht, wenn man das machen muss. Man wird wahrscheinlich auch irgendwann schrumpelige Hände haben bei 3000 Leuten. Ich weiß nicht genau, wie sie es hingekriegt haben, aber sie haben es hingekriegt. Und jetzt muss man Folgendes zugeben. Es war ja Pilgertag, es war ja Festzeit in Jerusalem. Und es werden in der Bibel neben den Menschen, die in Jerusalem wohnen, noch 12 weitere Volksgruppen genannt, die an diesem Tag da waren. Also seien wir mal fair und sagen, das waren 3000 Leute und wir teilen das jetzt durch 13. Also ein Teil, die da blieben und 12, die noch wieder weggingen. Ja? 3000 durch 13. Dann kommen wir auf gerundet 231 Personen. Die Gemeinde von Jerusalem hat an dem Tag, bevor sie getauft hat, waren sie 120 Leute. So viel wie jetzt ungefähr hier sitzen. Stell dir vor, letzten Sonntag waren wir 120. Und jetzt fährst du heute zum Gottesdienst. 351 Menschen. Naja, das erste Problem ist schon, du bekommst keinen Parkplatz. Du bekommst den auch nicht 100 Meter weg. Nein, du läufst 500 Meter mindestens, bis du da bist. Und als du da bist und rein willst, bekommst du selbst im Foyer kaum noch einen Stehplatz. Und kannst du mit einem Ohr dem Gottesdienst folgen. Als der Gottesdienst um ist, möchtest du deinen gewohnten Kaffee abholen. Aber bis du an der Reihe bist, ist der Kaffee leider aus. Tja, wie wäre dann deine Gefühlslage? Wie wäre dann unsere Gefühlslage? Niemand würde ja laut sagen, nein, wir laden niemanden mehr ein zu Jesus Christus. Das ist ja unser Auftrag. Aber wie wäre unsere Gefühlslage? Gemeinschaft, die wächst, heißt Veränderung. Gemeinschaft, die wächst, heißt Herausforderung. Und wie hat diese erste Gemeinde Jesu, wie hat sie das gemeistert? Wie ist Gemeinschaft gelungen bei ihnen? Und natürlich brauchte es dafür auch nach und nach Organisation und Strukturen, Formen, gar keine Frage, denn das Problem steigerte sich noch nach der zweiten Predigt von Petrus, Kapitel 4. Ich meine, diese Effektivität beim Predigen wünschte man sich manchmal, ja. Denn nach der zweiten Predigt heißt es, es waren 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Und spätestens in Kapitel 6 brauchten sie schon wieder neue Organisationsformen. Natürlich, das gehört dazu. Aber das Wesentliche, davon bin ich überzeugt, sind innere Faktoren, wie Gemeinschaft gelingt. Und jetzt geht's los. Genau, schauen wir in unseren Text hinein. Vers 40 und Vers 41. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf, lasst euch retten aus dieser gottlosen Generation. Und viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. Gott zuerst. Gott handelt als Erster. Gott handelt zuallererst an mir. Da steht aus dieser gottlosen Generation, wörtlich müsste man übersetzen, aus dieser verdrehten Generation, aus dieser verdrehten Abstammung. Verdreht, das heißt, der Mensch ist in sich verdreht, sodass er eigentlich immer nur sich selbst wahrnimmt. Lasst euch retten aus dieser Verdrehtheit, aus dieser Verkrümmtheit in euch selbst hinein. Und bei Glaubten, wir können das mal einblenden, heißt, steht eigentlich, sie nahmen sein Wort auf. Das Wort, das Petrus spricht, aber er spricht das Wort Jesu, er spricht von Jesus. Und wenn man das Wort Jesu aufnimmt, dann nimmt man ihn selbst auf. Das bedeutet, das, was hier als erstes passiert, ist, ein neues Sein wird geschenkt. Gott zuerst, Gott handelt zuerst an uns. Er schenkt uns ein neues Sein, ein neues Bewusstsein, ein bewusst Christsein. Das ist das Erste, was Gott tut. Man könnte auch sagen, er weckt uns auf. Ja, wir haben das gerade gesungen, weckt die Kirche auf. Dass man plötzlich das Gefühl hat, als wenn man wach wird und zum ersten Mal das Leben sieht und sich selbst sieht aus den Augen Gottes und aus dieser Verdrehtheit herausfindet, ein neues Bewusstsein geschenkt bekommt, bewusst Christ sein. Ich finde das wunderbar. Paulus fasst das in einem Satz zusammen. Den habe ich jetzt nicht zum Einblenden mitgebracht, sondern nur mal zum Hören. Ich lebe, doch nicht mehr nur ich, sondern Christus lebt in mir.
Kürzer kann man Glauben ja kaum zusammenfassen. Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Lisa Irle war auf der Bibelschule Fackelträger in Schweden. Und das war eins der großen Themen. Christus in mir, haben wir uns drüber unterhalten. Christus in mir. Glaube heißt doch nicht, ich werde jetzt gewahr, da geht ein Gott neben mir. Sondern Glaube heißt ein völlig neues Sein, ein neues Bewusstsein, bewusst Christsein. Ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Erwachen, Erweckung. Und dieses neue Bewusst-Christsein spiegelt sich dann in drei Schlüsselworten wider. Und das erste, Vers 40 und 42, Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf, lasst euch retten aus dieser verdrehten Generation. Und alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen, lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Dieses neue Bewusstsein schenkt mir als erstes die Erkenntnis, ich bin gerettet. God first, Gott zuerst, Gott handelt wieder zuerst an mir. Er rettet mich. Wisst ihr, wir brauchen nicht ein bisschen Schminke. Unser Leben braucht nicht ein bisschen Makulatur. Sondern die Bibel sagt, es geht darum, dass du gerettet wirst. Aus dieser Verdrehtheit, aus diesem dich immer weiter weg von Gott entfernen. Dass du gerettet wirst. Wir brauchen Rettung und ich kann mich nicht selbst retten. Das ist das, was Gott uns schenkt als allererstes. Er rettet uns. Dieses Bewusstsein, das zu begreifen, Gott rettet mich. Und dann, ich bin beschenkt. Womit beschenkt? Ich habe es mal in der wörtlichen Übersetzung mitgebracht. Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebeten. Gott beschenkt mich. Mit der Lehre. Damals hatten die Menschen das Alte Testament und wurden in der Lehre Jesu unterwiesen von den Aposteln. Ich glaube, wir können noch ein bisschen den Ton runternehmen. Ich habe immer noch den Eindruck, da ist noch so ein Oberton. Heute haben wir das Neue Testament vorliegen, die Bibel. Und wir können Predigten hören, Gottesdienste feiern, in Seminare gehen. Das ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Er offenbart sich uns. Wir haben keine Möglichkeit, etwas über Gott zu erfahren, wenn er sich uns nicht offenbart. Und er hat das getan in der Bibel. Und dann schenkt er uns die Gemeinschaft. Bonhoeffer hat das mal so wunderbar auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, der Glaube in meinem Bruder und in meiner Schwester ist immer stärker als der Glaube in mir. Damit meint er, wir brauchen einander. Wir brauchen es, dass wir einander immer wieder zu Jesus ziehen. Und auf der anderen Seite bin ich ja für den anderen auch Bruder oder Schwester. Aber der Glaube in meinem Bruder, in meiner Schwester ist stärker als der Glaube in mir. Wir ziehen uns miteinander zu Jesus Christus. Gemeinschaft. Das ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Abendmahl. Man könnte jetzt alleine eine Gottesdienstreihe über Abendmahl machen. Aber alleine, dass Jesus uns regelmäßig zusammenruft und uns was zwischen die Zähne gibt von seiner Liebe, von seiner Wertschätzung, von seiner Erlösung, das dürfen wir feiern. Abendmahl. Und Gebet. Ich muss nicht erst zu irgendeinem bestimmten Ort pilgern. Ich muss nicht erst irgendwelche Reinigungsriten vollziehen. Ich brauche keinen Vermittler mehr, der für mich betet. Ich kann zu jedem Augenblick, zu jeder Zeit zu Gott kommen. Gebet heißt ja, Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Christus in mir, diese Seelenverbindung. Geschenke, die Gott mir macht. Und das Schlüsselwort, worum es geht, das waren noch gar nicht diese fünf, das kommt jetzt. Sie verharrten darin. Sie verharrten darin. Sie verharrten darin in dem Bewusstsein, ich bin gerettet. Und sie verharrten in diesen Geschenken, in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Abendmahl, im Gebet. Sie verharrten. Sie gingen da nicht weg. Sie hielten daran fest. Sie stellten sich da rein. Ich habe mal mit einem Freund zusammen unseren Dachboden ausgebaut und dann mussten wir an bestimmte Stellen Glaswolle packen. Und da kamen wir nur hin, indem wir die Glaswolle zerrupften und dann so Stücke, so man ging dann da so rein und dann, ja, man wurde gebadet in Glaswolle, kann man sagen. Ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat. Das ist eine ganz traumhafte Erfahrung. Und ich werde das nie vergessen, das war total heiß, man konnte auch nicht mit langen Klamotten arbeiten, also wir haben im T-Shirt und kurzer Hose da gearbeitet und dann sagte er hinterher, weißt du, wo ich mich schon drauf freue, heute Abend unter der Dusche, und sagt er, und da gehe ich nicht weg. Einfach laufen lassen, bis auch dieser letzte von diesen blöden Glaswollenkrümel weg ist. Und das habe ich dann auch gemacht. Das hat sich mir so eingebrannt. Laufen lassen. Stell dich unter die Dusche und dann lässt du laufen und laufen und laufen. Und dann musst du irgendwann sogar das Gesicht hochnehmen, weil du hast das auch in den Augen sitzen. Und dann lässt du das aufs Gesicht laufen und irgendwann machst du die Augen auf und hältst die Augen offen und guckst mit den Augen in den Wasserstrahl und lässt laufen, laufen, laufen. Verharren. Stell dich unter die Dusche Gottes und geh da nicht weg. Du bist gerettet und er beschenkt dich, Gott zuerst. Er handelt zuerst an dir. Stell dich unter seine Dusche. Verharren. Und dann passiert etwas, Vers 43. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Ehrfurcht. Das hat nichts mit Angst zu tun. Ehrfurcht, ich weiß nicht genau, wie man das wiedergeben soll. Eine heilige Scheu. Erschüttert sein von der Größe Gottes. Und gleichzeitig ergriffen werden von seiner Heiligkeit und von seiner Liebe. Dass ich anfange zu beben, zu zittern aus Liebe, weil ich begreife, wie sehr er mich liebt und dass ich ihm Antwort gebe. Dieses Bewusstsein dafür, dieser große Gott, dieser heilige Gott, der meint mich, der sieht mich und der liebt mich. Ehrfurcht. Manchmal habe ich den Eindruck, solange uns nicht die Ehrfurcht vor Gott ergriffen hat, spielen wir nur. Glaube. Spielen wir nur Gemeinde. Wir tun so, als ob. Sie stellen sich unter die Dusche Gottes, Gott first, und Gott handelt zuerst an ihnen. Und sie lassen sich volllaufen mit ihrer Rettung und mit den Geschenken. Sie setzen sich seinem Wort aus, der Gemeinschaft, dem Abendmahl. Sie gehen ins Gebet. Und was passiert ist, dass sie etwas erfahren, etwas erleben, dass sie anfüllt mit dieser Ehrfurcht. Dieser große, heilige Gott meint mich. Und was dann automatisch passiert, ist, dass das God first switcht. Dann fange ich an zu sagen, Gott, du zuerst. Du sollst der Erste, die Mitte, das Zentrum meines Lebens sein. Wisst ihr, und solange die Ehrfurcht nicht da ist, solange das nicht passiert ist in meinem Herzen, ist das doch alles nur, ja, wie soll ich das vermitteln? Ich kann das nicht beidiskutieren. Ich kann das nicht beipredigen. Man kann das als Eltern nicht den Kindern überstülpen. Gott zuerst. Wenn das dann nur übergestülpt ist, dann ist es Druck, dann ist es Zwang, dann ist es Gesetzlichkeit. Und dann trägt es nicht durch. Ach, und ich wünschte uns, dass wir als ganze Gemeinde das wieder erleben. Ehrfurcht vor Gott. Und dass das unser Herzschlag wird. God first. Gott zuerst. Und zwar in beiden Richtungen, dass wir davon zutiefst ergriffen sind, dass er zuerst an uns handelt und dass wir sagen, Gott, und wir setzen dich an die erste Stelle. Und dann, wisst ihr, was dann passiert? Dann merke ich ja, dass dieser Gott mich hineinstellt in etwas viel Größeres. Das ist noch größer als unser Planet. Er stellt mich hinein in sein Reich, in das Reich Gottes. Und dann passiert das Nächste, dass nämlich mein Bewusstsein für dieses Reich wächst. Und es ist so groß, dieses Reich Gottes, nicht, weil wir es groß aufplustern oder weil wir eine große Kirchengeschichte haben, weil wir Kathedralen gebaut haben oder weil es eine große Institution ist oder eine Menge Einfluss hat, sondern das Reich Gottes ist groß deshalb, weil es Gott am Herzen liegt. Weil es dem großen Gott am Herzen liegt, deshalb ist es groß und wichtig und wertvoll. Und wisst ihr, was Reich Gottes heißt? Reich Gottes heißt auch nicht eine Organisation. Reich Gottes braucht Organisation, ja. Aber Reich Gottes heißt ein einzelner Mensch wird gerettet. Ein einzelner Mensch wird beschenkt. Reich Gottes heißt, wenn Reich Gottes wächst, dann heißt das immer, ein einzelner Mensch kommt dazu. Letzte Woche ist das Reich Gottes gewachsen. Vielleicht hast du gerade einen einzelnen Menschen vor Augen, von dem du dir wünschst, dass er hineinfindet in das Reich Gottes. Und ich möchte dir Folgendes zusagen. Gott teilt diesen Wunsch. Es ist genauso Gottes Sehnsucht, dass dieser einzelne Mensch, den du jetzt vor Augen hast, dass er zu seinem Reich dazu findet. Reich Gottes heißt immer, ein einzelner Mensch kommt dazu. Und dann fangen wir mit diesem neuen Bewusstsein an, für diesen Gott und für sein Reich will ich leben. Und dann heißt es, ich verlasse mich auf Gott hin. Hör mal die deutsche Sprache, die lügt ja nicht. Sprache lügt nicht. Ich verlasse mich. Ich bin gerettet aus meiner Verdrehtheit, aus meiner selbst Bezogenheit gerettet. Und das setzt mich frei, dass ich mich verlassen kann. Wohin? Auf Gott hin. Ich vertraue mich Gott an. Ich vertraue mich Gott an. Ich gebe mich Gott hin. Vergleich mal diese drei Paare. Was sagt dein Herz? Das uralte Wort, was dahinter steht, der Schlüsselbegriff, lautet Hingabe. Hingabe. God first. Hingabe. Und jetzt fragst du vielleicht, alles schön und gut, aber was hat das mit Gemeinschaft zu tun? Was hat das mit Gemeinschaft zu tun? Die praktischen Auswirkungen davon sehen wir in der ersten Gemeinde. Und das lesen wir einfach mal durch. Das sind jetzt die Auswirkungen der Jerusalemer Gemeinde. Ganz praktisch setzen sie etwas um. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle und Gott wirkte viele Wunder und Zeichen. Und jetzt, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder einen anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die praktischen Auswirkungen von diesem neuen Bewusstsein, von dem Verharren in dem, was Gott mir schenkt, in dem, dass die Ehrfurcht vor Gott wächst und dass ich mich hingebe an diesen Gott, ist gelingende Gemeinschaft. In dem Moment, wo ich anfange, mich verlassen zu können auf Gott, in dem Moment kann ich auch anfangen, auf einen anderen zuzugehen. Und mich auf einen anderen Menschen zu verlassen und einem anderen Menschen zu vertrauen. Ich gebe mich Gott hin und fange an, einen anderen Menschen eben auch so zu begegnen. Ich mache Erfahrungen mit diesem Gott. Und ich darf dann an etwas Großem beteiligt sein. Das ist nämlich das Ziel von allem. Das ist das Ziel, worum es geht. Vers 47b habe ich euch noch vorenthalten. Damit schließt unser Text. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele einzelne Menschen rettete. Das Ziel ist immer dann das Du, der andere. Dass Gott immer wieder neu einzelne Menschen herausrettet aus ihrer Verdrehtheit, aus ihrer verdrehten Abstammung und beschenkt mit Lehre, mit Gemeinschaft, mit Abendmahl und Gebet. Und dass wir dann gemeinsam darin verharren. Und dann merken wir, der Kreislauf beginnt von vorn. Das sind die Schlüsselworte der ersten Gemeinde. Ich danke dir ganz herzlich. Ich hätte keine Chance gehabt. Oder ihr nicht. Wunderbar. Könnt ihr euch gerne hinterher abfotografieren, wenn ihr das möchtet. Und zum Schluss, Gott lädt dich ein. Geh duschen. Gott lädt dich ein. Geh duschen. Das ist ja vielleicht die Mutprobe, unsere Gottesdienstreihe. Mutprobe. Nächsten Freitag beginnt ja die Ferien- und Urlaubszeit. Und dann 6 Wochen lang geht diese Zeit. Und jetzt die Herausforderung. Jedes Mal, wenn du unter die Dusche gehst, ich meine, das mag bei dem einen in den 6 Wochen zweimal passieren, bei dem anderen öfter, das weiß man nicht. Aber jedes Mal, wenn du unter die Dusche gehst, dann denke doch, God first, Gott zuerst. Und wenn du dich dann einseifst und unter der Brause stehst, dann nimm die Geschenke Gottes an. Ich bin gerettet. Du beschenkst mich mit deinem Wort, mit Gemeinschaft, mit dem Abendmahl, mit dem Beten. Und jedes Mal, wenn du da duschst, dann nimm diese Geschenke an und fange an hinterher und im Laufe dieser 6 Wochen mit diesen Geschenken zu leben. Jetzt machen wir Mutprobe Teil 2. Wenn du dort unter der Dusche stehst, dann sprich folgendes Gebet. Herr, schenke mir heute eine Erfahrung, die bewirkt, dass meine Ehrfurcht vor dir wächst. Sechs Wochen lang, jedes Mal, wenn du unter der Dusche stehst. Herr, schenke mir heute eine Erfahrung, die bewirkt, dass meine Ehrfurcht vor dir wächst. God first. Träum mal mit. 6 Wochen lang. Jedes Mal, wenn du duschst, lässt du diese Geschenke Gottes auf dich runterprasseln. Und du fängst an, sie zu leben. Und du sprichst dieses Gebet. Und Gott schenkt dir solche Erfahrungen. Ich weiß nicht, wie sie aussehen werden. Dass seine Ehrfurcht, die Ehrfurcht vor ihm wächst. Und jetzt kommst du am 27. August. Kommst du wieder, die Ferien sind zu Ende. Du darfst natürlich vorher auch kommen. Die Geschenke Gottes in dir sind groß geworden und die Ehrfurcht vor Gott ist gewachsen. Und jetzt kommst du am 27.8. und betrittst mal mit diesem neuen, bewusst Christsein diesen Bereich und machst dir klar, das ist ein Teil vom Reich Gottes. Und in dem Moment, wo du hier reinkommst, da fragst du Gott, was ist mein Platz? Was ist meine Aufgabe? Wie kann ich dir hier in diesem, deinem Reich dienen? Träum mal, wie würde sich die Gemeinde verändern? Und träum mal weiter. Welche Auswirkungen könnte so eine Kirche auf ihr Umfeld haben? God first, Gott zuerst. Wir sind Beschenkte, um zu beschenken.